Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und immer wenn Koproduktion mit DLF Nova ist, ist es höchste Eisenbahn für Matthias von Hellfeld.
Wow, welch eine Überleitung.
Wahnsinn, bahnbrechend, ne? Gerade. Goldene Moderationsbrücken werden hier beschritten.
Großartig.
Thema heute, die erste Eisenbahn.
Ja, man hat
mit
es
der
nicht ahnen
Bertha, können. Mit der Bertha Daimler von Böppingen, ja. Nürnberg
nach Fürth.
Aber ja, wann war das?
1835.
Das ist auch wieder, das ist jetzt wieder so ein Moment, wie neulich, als wir die Sendung über Kino gemacht haben.
Ja.
Eisenbahn, Kino, das fühlt sich an, als wäre es schon immer da und als ist auch eigentlich so naheliegend, dass es das gibt,
ja.
Dass man, also ich zumindest immer total verblüfft bin, dass das erst so jung ist, das Zeug.
Ja. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man, es hätte gar nicht früher sein können, weil bevor es eine Eisenbahn geben konnte,
musste das Rad erfunden werden.
Ja, und es musste die Dampfmaschine sozusagen erfunden sein. Und davor stellten wir uns ganz dumm und haben vorne vor dem INF und hinter zwei. Also es ist wirklich, man muss es einfach zur Kenntnis nehmen, dass es eine Entwicklung gegeben hat, auch in der Entwicklung der Menschheit und in der Entwicklung der ihn transportierenden Mobilitätshilfen.
Ja, fasziniert dich das nicht? Also obwohl du Historiker bist und die ganze Zeit
total.
Drauf ist. Also auch Dampfmaschine ist ein so naheliegendes Konzept eigentlich, dass man denkt so, warum sind wir da nicht 1000 Jahre früher drauf gekommen? Ich bin da immer wieder total fasziniert von. Ja,
Ja, ich bin da auch fasziniert von, das muss ich wirklich sagen. Also weil die man muss sich mal vorstellen, das mache ich ab und zu, was wäre eigentlich oder wie würden wir heute sein, wenn es das nicht gegeben hätte? Also, was würden wir eigentlich machen?
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es das nicht...
Ja, eben. Das kann man sich nicht vorstellen. Also ohne diese Erfindung, wie zum Beispiel die Eisenbahn, wäre unser Leben heute völlig anders.
Ja.
Ja. Auf der anderen Seite...
Dem Planeten würde es wahrscheinlich besser gehen.
Ja, wenn wir nicht da wären, würde es dem Planeten besser gehen, ist doch klar. Was aber wirklich dabei letzten Endes herauskommt, ist, dass man dieses 19. Jahrhundert wirklich sich mal komplett zur Brust nehmen sollte und nicht nur mein Buch lesen, sondern auch andere Bücher lesen sollte. Und dann stellt man fest, ich glaube nicht, dass es ein Jahrhundert gegeben hat, das widersprüchlicher ist als dieses. Wir haben viele Kriege zu sehen, wir haben viele schreckliche Dinge zu sehen. Auf der anderen Seite haben wir Technikentwicklung, Erfindungsentwicklungen zu sehen. Wir haben Menschen, die dem aufgeschlossen sind, genauso wie die vor all diesen Dingen die Ohren und die Augen sich zuhalten und Angst haben. Also als die erste Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth gedampft ist, hat es Selbstmorde gegeben, weil die Leute gedacht haben, das ist viel zu schnell.
Ja.
Wir haben Leute, also es gibt Leute, die sagen, das ist das Ende der Welt. Da kommt lauter Dreck aus dem Schornstein raus. Die haben es einfach nicht verstanden, was da passiert. Also man kann sagen, das 19. Jahrhundert war nicht nur das Jahrhundert des Nation Buildings, nicht nur das Jahrhundert, in dem Entdeckungen und Erfindungen gemacht wurden, die für die nächsten Jahrhunderte, auch für unsere nachkommenden Jahrhunderte, bahnbrechend und grundlegend sind, sondern sie haben auch ein anderes Verständnis der Menschen hervorgerufen.
Ja.
Sie haben sich nämlich, ich sag mal, der Zukunft zugewandt. Und sie haben auf einmal angefangen zu forschen nach Dingen, die es, als sie damit begannen zu forschen, unvorstellbar waren.
Ja.
Überleg dir mal, Carl Benz hat den ersten Führerschein bekommen am Ende des 19. Jahrhunderts für den Benz Patent Motorwagen Nummer 1.
Ja.
Dann gab es einen Kroaten, einen gewissen Nikola Tesla, der zur gleichen Zeit geforscht hat an Elektronen, an Röntgenstrahlen, der hat das rotierende Magnetfeld entdeckt, die elektrische Resonanz, kosmische Funkwellen, Radio und, man glaubt es kaum, der Elektromotor. Du wirst gleich sagen, und andere werden es auch sagen, dass es viele gibt,
die
es
für sich
beanspruchen, hatten wir schon mal. Aber ich sag mal, er war jedenfalls einer von denen, die das mit von mir aus miterfunden haben. Dann, ich sag noch mal zwei andere. Graham Bell entfindet das Telefon, Samuel Morse die Telegrafie. Und Alfred Nobel, über den haben wir ja schon mal gesprochen, entdeckt das Dynamit und Thomas Edison kommt mit der Glühbirne um die Ecke. Also überleg dir einfach mal, was das Letzte bedeutet. Du kannst die Nacht zum Tage machen.
Ja.
Das ist eine derartige Veränderung, da machen wir uns keine Vorstellung von. Das hat Auswirkungen, die das gesamte Leben auf den Kopf stellen, die gesamte Arbeitswelt auf den Kopf stellen. Auf einmal war es möglich, nachts, ich sag mal, Büroarbeiten zu erledigen oder Fabrikhallen zu erleuchten, damit die Maschinen 24 Stunden laufen konnten. Die Produktivität steigerte sich und so weiter und so weiter. Deswegen haben wir mit dieser industriellen Revolution, mit den vielen Erfindungen und Entdeckungen, die da stattgefunden haben, eine unglaublich sich dynamisierende Wirtschaft, gleichzeitig eine sich unglaublich verändernde Gesellschaft, der auf einmal abverlangt wurde, auch mobil zu sein. Ja, jetzt überleg dir mal, du hast eine große Firma, die, ich sag mal, 20.000 Arbeiter braucht, von Siemens in Berlin.
Ja.
Das war ja auch so. Da haben die aber keine 20.000 Arbeiter gehabt in Berlin. Da musste von irgendwoher mussten die Leute kommen.
Ja.
So.
Wagentreck.
Ja, die waren im Grunde genommen sind sie auf Pferdewagen gekommen am Anfang. So. Am Schluss des Jahrhunderts kommen sie mit einer Eisenbahn.
Ja.
Das ist so eine kleine Veränderung. Aber man konnte auch privat mit der Eisenbahn fahren. Zum Beispiel von Kiel nach München. So, dann stellt der Mann, der aus Kiel nach München fährt, fest, dass man in München zwar einen komischen Dialekt spricht, aber auch Deutsch.
Ja.
Das hat er vorher zwar auch gewusst im Kopf, aber noch nie gehört. Und das entwickelt auf einmal ein Zusammengehörigkeitsgefühl, weil jetzt auf einmal stellen die Leute fest, oh, das ist ja überall Deutschland.
Mhm.
Während die Eisenbahn sich ausbaut und größer wird und natürlich zu großem Teil Warenverkehr organisiert, entwickelt sich das Deutsche Reich. Das heißt, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen über den Norddeutschen Bund erst, dann über den Versuch, ein König-Kaiserreich von unten zu gründen, also mit der Deutschen Revolution 1848, bis hin dann zur Reichsgründung von Bismarck im Spiegelsaal von Versailles 1871, versuchen die Deutschen, sich zusammenzutun. Ein Teil des Verständnisses, warum das sinnvoll sein könnte, ist die Eisenbahn, weil sie mit dieser Eisenbahn jetzt durch ihr Land fahren können.
Weil wir einander kennenlernen konnten.
Genau, wir
das
haben.
Das ist ja heute noch das Problem. Ja? Ich meine, Rassismus ist da am stärksten, wo du noch nie jemand anderen, jemand nicht Weißen gesehen hast. Das
genau.
Es ist ja letztendlich der gleiche Effekt. Ja.
Es ist der gleiche Effekt. So, und wenn du jetzt überlegst, stell dir mal vor, es hat so viele Kriege gegeben, die jetzt nicht mehr eine große Schlacht waren, sondern, ich sag mal so Waterloo oder so, sondern das waren viele kleine Schlachten. Das waren Regionen, die von diesen Schlachten betroffen waren, die innerhalb relativ kurzer Zeit stattgefunden haben. Dazu benutzte, und einer hat das besonders perfekt gemacht, nämlich Moltke, preußischer General, da benutzten sie die Eisenbahn. Diese Eisenbahn hat die Soldaten punktgenau zum Ort der Schlacht gebracht, die Verletzten zurückgefahren und, wenn es sein musste, Nachschub, Futter und Material gebracht, und zwar mit der Eisenbahn.
Gab's auch damit so sehr lustig aussehende Kanonenwagen und sowas.
Oder genau, damit wurde im Grunde genommen der Krieg, ich sag's mal in Anführungsstrichen, perfektioniert, auf eine andere Ebene gehoben, in eine andere Dimension gebracht und mit anderen Auswirkungen sozusagen letztendlich versehen. Es war kein Problem, an einem Tag in Koblenz eine Schlacht zu führen und am nächsten Tag nicht in Andernach, also um die Ecke, sondern von mir aus in Würzburg. Das war kein Problem, weil man konnte die Soldaten dahin fahren. So, und all das verändert diesen Kontinent natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen anderen europäischen Staaten gewaltig. Im Übrigen natürlich auch in Amerika. Wo die Indianer zum ersten Mal diese Eisenbahn sehen und keine bessere und, wie ich auch finde, immer noch treffende Bezeichnung gefunden haben als Dampfrösser.
Also sie wussten,
es gibt Pferde und da kommt ein Pferd mit Dampf. Das ist ein Dampfross. Der Modernisierungsschub für Amerika durch die Eisenbahn ist unübersehbar, weil dann dieser riesige Kontinent dann auf einmal mit seinen Ecken verbunden worden. Auf der anderen Seite aber eben auch die totale Verheerung durch den Bau der Eisenbahn quer durch Gebiete von Ureinwohnern, die eben ihre Gebiete versucht haben zu verteidigen und damit einen langen Bürgerkrieg mit vom Zaum gebrochen haben, der uns so ein bisschen glorifizierend von John Wayne in irgendwelchen Western vorgeführt hat.
Stimmt.
Ja, also insofern ist das, also die Eisenbahn ist wirklich ein Monster, das sich durch unsere Geschichte zieht und das eben sehr vieles verändert hat und auch Wirtschaften total. Du konntest es damals auch schon Käse auf der Alm in Österreich herstellen und dann mit der Eisenbahn nach Hamburg fahren, wo er relativ frisch konsumiert werden konnte. Das war vorher nicht möglich, weil er bis dahin vergammelt wäre, wenn du ihn rübergebracht hättest.
Ja.
So, und jetzt haben wir natürlich auch, wie das so ist bei einer historischen Sendung, das ist ja klar, wie war das eigentlich vorher? Und das ist ja auch die Frage, die einen dann immer interessiert. Wie haben die Leute das eigentlich vorher gemacht? Und
ja, gar nicht.
Ja, doch. Es gibt tatsächlich. Aber
es ist doch kaum jemand von Hamburg ins Allgäu gefahren und
nein,
dann nur die Oberschicht, die dann in die,
weiß
ich, in die Lungenklinik. Ich bin jetzt bei Thomas Mann.
Ja, das war aber später. Ja, aber natürlich ist das so gewesen. Aber auf der anderen Seite hatte zum Beispiel der Papst oder die Päpste immer ein großes Interesse, dass die Menschen über die Alpen kommen nach Rom, um ihre Kohle da abzuliefern oder zu beten oder und so weiter, also ihm zu huldigen. Und ich erinnere jetzt mal an den San Bernardino. Ja, das war einer der ersten Pässe über die Alpen von Papst Bernhard inszeniert, damit die Leute halt rüberkommen konnten. Also selbstverständlich gab es immer schon Wege nach Rom. Dort war das Imperium Romanum und in der Antike oder aus der Antike sind uns überliefert Spurrillen in den Straßen.
Ja.
Das heißt, die haben tatsächlich schon so kleine Rillen gebaut, wo dann die Pferdewagen besser drin laufen konnten als auf den.
Haben die gebaut oder haben die Pferdewagen, die Masse an Pferdewagen über die Jahrzehnte die da reingefräst?
Nein, die müssen ja alle gleich laufen dann. Das hätten sie nicht hingekriegt. Das wäre völlig unmöglich gewesen. Nein, sie haben sie richtig reingebaut. Also die haben Spurrillen in Straßen gebaut, damit diese Holzwägen da leichter durchgezogen werden konnten. Am Beginn des 18. Jahrhunderts, bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts war im Grunde genommen wurden.
Stopp mal. Ich habe hier gerade was kaputt gemacht, glaube ich, bei mir in der Aufnahme.
Ja.
Nee, doch, da geht's. Okay, kannst du mal weiter. Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts, okay.
Okay, also bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts ist im Grunde genommen in Europa relativ wenig passiert. Da wurden Holzbahnen gelegt, da wurde auf Baumstämmen gezogen, also die Baumstämme sozusagen unten gerollt, oben wurde etwas drüber gezogen. Am 18. Jahrhundert, am Beginn, glaube ich, des 18. Jahrhunderts wurde in England etwas erfunden, dass man so, ich sag mal, als Beginn der Eisenbahn bezeichnen könnte. Das ist so eine Art Kranzrad, dass man sicher in einer Rinne fahren kann. Also diese Kranzräder wurden in eine Rinne gelegt, die war aus Eisen gegossen. Das ist natürlich sehr aufwendig gewesen, das musst du dir vorstellen. Also Eisengießen, das ist für die damalige Zeit ein gewaltiger Aufritt gewesen. Das heißt, das war nicht besonders praktisch einzusetzen, was man da hatte.
Mhm.
Dann wurden Holzbohlen dazwischen gelegt, dann wurden Holzbohlenschienen gemacht, die wurden dann wiederum ersetzt durch Gusseisen und irgendwann wurde dann aus diesen Gusseisen die erste Eisenschiene.
Mhm.
Und 1795, also immerhin noch am Ende des 18. Jahrhunderts, wird dann der erste Bahnbetrieb aufgenommen, der über 6 oder 7 Kilometer geht und ich sag mal regelmäßig an verschiedenen Haltestellen stehen bleibt, Leute mitnimmt, Waren mitnimmt und das war die Derby Canal Railway. Und insofern kann man, wenn man es ganz genau nimmt, sozusagen für Europa und das war damals, was die industrielle Revolution angeht, vornehmlich England, 1795 also den Start sozusagen sehen, muss allerdings dabei in Kauf nehmen, dass das natürlich noch ohne Lokomotive war.
Also ich wollte gerade sagen, Kennel, weil es von Pferden oder gezogen.
Genau, wir reden von Pferdezügen, aber auf Railways. Also das ist im Grunde genommen nicht mehr das, was du aus dem Wildwestfilm kennst. Da knattern irgendwie 6 Pferde vor einem im Staub schwankenden Wagen.
Ja, aber ist ja praktisch. Du hast deinen Kanal, daneben ist sowieso der Treidelpfad, dann haust du da halt noch eine Schiene hin und kannst dann.
Genau, das war die Idee. Ja. Und also auf diese, das waren 6, manchmal 8 Pferde, die zogen, also je nachdem, wie schwer der Zug war, diesen Zug. Da lagen dann meistens Waren drauf und diese Waren, und das finde ich total faszinierend, jeder von uns hat den Hamburger Hafen vor Augen, da stehen diese mega großen Kräne, die also tonnenschwere Container von irgendwelchen Schiffen runterholen. Und damals waren die Waren auf diese ich sag mal, Pferdewagen gelegt und wurden an Land, da wo sie hin sollten, von einem Kran mit Seilwinden hochzudrehen, herausgeholt und dann auf Lastkähne gelagert oder irgendwie abtransportiert, sodass es dann mit dem Schiff oder wie auch immer weitergehen konnte. Und das ist im Grunde genommen der gleiche Vorgang, die gleiche Arbeitsabfolge wie auf einem Container Überseehafen heute meinetwegen in Hannover, in Hamburg oder in Rotterdam oder sonst wo auf der Welt. Wenn ich also ab und zu in Hamburg bin, dann fahre ich da immer extrem langsam auf der Autobahn, weil ich denke, es ist der Hammer.
Ja. Themenvorschlag für eine Stunde History, die Geschichte des dieses Normcontainers. Absolut interessant auch.
Ja, also sowas,
der Normcontainer. Überseecontainer, so heißt er, glaube ich.
Ja, Überseecontainer. Also insofern fand ich also, und wir reden jetzt vom Jahr 1795, ich bitte euch, ja, also das ist ja irre, dass sie das da schon nach der gleichen Logistik im Grunde genommen gemacht haben, wie hier, also wie wir jetzt. Das finde ich wirklich schon echt gut. Also, jetzt geht es aber die Frage, wie kommt es denn dazu, dass man eben, ich sag mal, die Pferde ersetzen kann durch eine Maschine? Dazu wird 1712 in England die Dampfmaschine erfunden.
Die Vorrichtung zur Hebung des Wassers mittels Feuer. Habe ich mal in irgendeinem Roman gelesen, fand ich eine sehr schöne
Sache. Genau. Und als sie das erfunden hatten, hat es noch eine Weile gedauert. Ja, das ist nicht sofort gewesen, bis man auf die Idee gekommen ist, diese Idee, also diese Dampfmaschine auch dazu nutzen zu können, eine Maschine anzutreiben. Mhm. Weil man noch gar nicht so richtig wusste, wozu könnten wir eigentlich eine Maschine brauchen.
Also, zum Weben, ihr Trottel.
Ja, das kam aber erst später. Ja, also wie würden wir sie einsetzen? Und das ist ja immer so. Also wenn du etwas Neues machst oder wenn etwas Neues erfunden wird, dann brauchst du erstmal einen Antrieb. Warum mache ich das? Und dann wird es erfunden. Also wir erfinden jetzt gerade hoffentlich jedenfalls einen Impfstoff gegen diese verdammte Pandemie. Das hätten wir nicht gemacht, wenn es diese Pandemie nicht gegeben hätte.
So, das hast du heute noch. Wenn heute jemand sagt, ich würde gerne programmieren lernen, fällt es ihm sehr schwer, das zu lernen, wenn er nicht gleichzeitig auch ein Problem mitbringt, das sich durch Software lösen lässt.
Ganz genau.
Das ist im Grunde der gleiche Effekt wieder.
Ja. Das ist der gleiche Effekt. Ne? Und dann kam es also in den folgenden Jahren, das habe ich jetzt nicht so genau aufgeschrieben, wann das war, aber die Dampfwagen und die ersten Zugmaschinen. Und also wir reden ja noch nicht von Lokomotiven, sondern das sind erstmal Zugmaschinen, die anders eingesetzt wurden. 1804, das habe ich mir aufgeschrieben, gibt es also tatsächlich die erste Dampflokomotive. Und dann gibt es in dem gleichen Jahr auch einen ersten Test. Und den finde ich besonders schön. Also eine Maschine, sagen wir mal dazu eine Lokomotive, zieht 5 Wagen mit einer Gesamtfracht von 10 Tonnen über 15 Kilometern in exakt 4 Stunden und 5 Minuten. Das heißt, das ging noch relativ langsam und dann haben die Leute da gestanden und haben gesagt, ja, und jetzt? Also die Dampflok hatte 1804 irgendwie keine besonders große Zukunft, haben die Leute gedacht, weil sie haben den offensichtlichen Nutzen gar nicht so richtig erkannt.
Ja.
Und dann kam etwas, weswegen eben dann der Nutzen ganz schnell sich klar macht und da sind wir wieder richtig bei ganz normaler Geschichte. 1804, da ist in Europa das napoleonische Zeitalter, also Napoleon ist französischer Kaiser und der französische Kaiser mit dem russischen Zaren verhängt 1806 eine Kontinentalsperre gegenüber England. Das bedeutet, da kommt nichts rein und nichts raus. Die gesamte europäische Küste wird von französischen Soldaten bewacht und so ganz nebenbei und als Klammerbemerkung, es lebt natürlich der Schmuggel auf und natürlich gibt es da Lücken.
Wer weiß, aber was da alles Cooles erfunden wurde, was wir heute benutzen, wo wir gar nicht wissen, dass es daherkommt.
Ja, das kann auch sein. Jedenfalls, diese Kontinentalsperre bewirkt in England oder auf England eine Steigerung der Lebensmittelpreise und eine Verknappung der Lebensmittel, weil natürlich kein Handel mit Europa stattfindet. Und deswegen muss das knappe Gut Lebensmittel, aber auch Rohstoffe auf der Insel möglichst schnell von A nach B gebracht werden. Und dazu gab es nichts Besseres als eine Eisenbahn mit Lokomotive.
Ja.
Und das war, die Eisenbahn gab es bei denen schon, weil die wurde in den Kohlegruben eingesetzt. Da haben wir auch viele Bilder, kennt man ja, dass man also, wenn die Kohle abgebaut wurde in den Kohleminen, dass dann also eine kleine Eisenbahn eingesetzt wurde, die das Zeug nach vorne oder an den Ausgang gefahren hat und nicht mehr Kinder, die das schieben mussten, sondern es waren also Eisenbahnen und da hat man sich dran erinnert und hat dann gesagt, okay, wir versuchen diese Eisenbahn jetzt auch oberhalb zu nutzen, sozusagen, indem wir einfach unsere knappen Güter, die wir jetzt aber überall brauchen, wegen der Kontinentalsperre, damit schnell von A nach B, und zwar genau dann, wenn wir es wollen, einsetzen. 1812, das war dann schon etwas danach, kam dann noch eine zweite Geschichte dazu. Man hatte auf einmal Angst, dass wenn die Last zu groß wird, also wenn der gesamte Apparat zu schwer wird, weil man zu viele Waggons dranhängt, weil da zu viel Gewicht drauf liegt, weil die Lokomotiven zu schwer werden, hat man gesagt, es könnte sein, dass die Reibung zwischen dem Rad und der Schiene oder den Rädern und der Schiene so groß werden würde bei zu schweren Lasten, dass eine Vorwärtsbewegung verhindert wird. Und deswegen hat man eine Zahnradlokomotive gebaut, die eben das sozusagen dadurch, dass es mit Zahnrad funktioniert, sozusagen ausschließt. Mhm. Das war so ein Zwischenschnitt. Und 1825 wird die sogenannte Lokomotive Nummer 1 gebaut, und zwar von George Stephenson aus Newcastle. Mhm. Und der setzt sie dann tatsächlich auf eine Schiene und er fährt auch damit. Und 1830, also 5 Jahre später, kommt dann sozusagen der Prototyp The Rocket dazu. Ah, und The Rocket kann immerhin schon 48 km/h fahren. Und damit ist sozusagen der Siegeszug dieser Eisenbahn nicht mehr aufzuhalten. 1826. Erste Eisenbahnfahrt in den Vereinigten Staaten. Das wird dort gebraucht, weil Straßen gebaut werden, Gebäude gebaut werden, ganze Städte aufgebaut werden. Man braucht Transportmöglichkeiten. 1830 wird die Baltimore and Ohio Railroad geöffnet und 20 Jahre später gibt es in den Vereinigten Staaten bereits knapp 50.000 Kilometer Eisenbahnlinien.
Krass.
Also ein rasantes Wachstum.
Die Amis, und, ey. Ja, entweder sie machen nichts oder volle Möhre. Alles.
Volle Möhre, genau. Aber bei uns war es auch nicht schlecht. Wir haben ja schon öfters über den ökonomischen Aufschwung durch die industrielle Revolution in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesprochen. Mhm. Also die industrielle Revolution hat erst Arbeitsplätze vernichtet und hat großes Elend hervorgerufen und dann danach aber auch wieder aufgebaut und großen Wohlstand und Prosperität hervorgerufen. Und das wäre ohne die Eisenbahn nicht möglich gewesen. Zwischen 1835 und 1885, 50 Jahre, werden in Deutschland 40.000 Kilometer Eisenbahnschienen gebaut, in England etwas mehr als 30.000 und in Frankreich auch. Das heißt, der Kontinent wird sozusagen durchschnitten und überzogen von einem Spinnennetz von Eisenbahnschienen. Und damit werden Menschen transportiert, damit werden Material transportiert und mit beidem zusammen eben auch die Idee, dass man auf einem gemeinsamen Kontinent wohnt und in einem gemeinsamen Land mit gemeinsamen Sprachen. Man lernt die Unterschiede kennen. Fährst du nach Frankreich, verstehst du nichts. Kommst du zurück, verstehst du wieder und hast ein Zusammengehörigkeitsgefühl und ein Abgrenzungsgefühl. Also du merkst auf einmal, du bist anders als die anderen oder die Menschen damals sind anders als die anderen. Das ist positiv und negativ, hat auf jeden Fall das gesamte europäische Konstrukt massiv verändert. Und ich finde ehrlich gesagt auch bis heute, weil also in so einer Eisenbahn zu sitzen und irgendwo hinzufahren, finde ich immer noch gut.
Was ja,
viel lieber als mit dem Auto.
Absolut, ja. Was ja das Interessante dann daran ist, ist, dass trotzdem die Eisenbahn an den Ländergrenzen mehr oder weniger Halt gemacht hat, indem sie dann andere Spurweiten hatten, indem sie später dann andere Stromversorgungen gemacht haben, damit, wenn der Feind mit dem Zug kommt, er das lokale Netz nicht nutzen kann, einfach so. Also, dass man nicht einfach so durchkann. Da leiden wir heute noch drunter, dass das
gemacht wurde. Ja, das ist ja weitgehend jetzt sozusagen übereingekommen und man hat es eben gleich gemacht, oder?
Ja. Zumindest in Ansätzen, ja. Aber es gibt halt immer noch, wenn du Richtung Osten fährst, hast du immer noch Spurweiten.
Also die Eisenbahn hat zum Beispiel auch eine einheitliche Zeit hervorgerufen.
Das stimmt,
die Eisenbahn brauchte einen Fahrplan und das heißt, es musste in Europa die gleiche Zeit herrschen. Das sind so Sachen, die man so nebenbei, das wäre ohne die Eisenbahn zwar sicher irgendwann auch passiert, ja, aber vielleicht eben später oder anders. Oder vielleicht gäbe es mehrere Zeitzonen und wir würden so leben wie die Vereinigten Staaten oder Russland. Da gibt es 11 Zeitzonen. Also das ist wirklich erstaunlich. Und all das jetzt sozusagen ist
die Vorstellung, dass du pro Bundesland eine andere Uhrzeit hast.
Ja, das ging auch manchmal minutenweise. Die waren einfach, hatten eine andere Uhr, wo sie sich dran orientiert haben.
Eure Majestät ist halt erst ein bisschen später aufgestanden und dann war halt morgen.
Ja. Moin.
Wenn der König gegessen hat, war Mittag, dann war 12.
So ist es. Und wir haben also am Schluss uns natürlich auch Gedanken gemacht über Mobilität im Allgemeinen und unsere Mobilität heute. Und einer, der sich damit beschäftigt hat und Zukunftsforscher ist, der hat gesagt, so etwas Bahnbrechendes wie die Bahn gibt es in absehbarer Zeit nicht. Ja, und da kann man mal sehen.
Zumindest eine, für die Mobilität, ja.
Ja, ja, das ist ja, und Transport. Also selbst, ich sag mal, so ein Drohnentaxi, das ist für mich so eine Idee, wo ich sage, boah, ey, Leute, jetzt soll ich durch die Luft fliegen.
Ach, das ist ja auch eh das privater Elektrohubschrauber, also dass sie ja, das Taxi nennen, ist ja nur, um es den Leuten zu verkaufen. Das
ist ja, ich sag mal, also ja, als Idee, das war ja damals, also pass auf, Holger, wenn du 1829 in Mannheim gelebt hättest, ja, und da hätte dir einer erzählt, da wird jetzt eine Schiene gebaut, weil da demnächst so ein dampfendes Ungeheuer langfährt, ja, dann hättest du auch gesagt, hör mal, verpiss dich, du hast einen Knall.
Das ist richtig.
Natürlich ist es so, dass du in 6 oder 7 Jahren, um mal die gleiche Zeitspanne zu haben, durchaus Elektrotaxis haben wirst und die müssen auch so billig und günstig sein, dass du sie bezahlen kannst.
Sonst aber die fliegen dann nicht.
Ja, das kann ja alles sein, aber jedenfalls ist, selbst das, haben die gesagt, wäre nicht so eine Veränderung, ja, wie die Einführung der Eisenbahn damals für die Menschen gewesen ist, die das vorher, die vorher nur das, das Pferd kannten oder die eben
das sich ist halt,
bewegen konnten.
Das und so ist weiter. Halt Massentransport, das ist halt ja, das Ding dahinter. Und das genau, im Kleinen sieht man das ja zum Beispiel an den Billigfluglinien, das in unserer jüngeren Vergangenheit.
Ja.
Die Billigfluglinien transportieren massenhaft Menschen und du kannst, das ist lange her, dass ich da mal ein Interview irgendwie im Radio, glaube ich, drüber gehört habe, du kannst Arbeitsmigration anhand der Billigflugrouten nachvollziehen. Mhm. Ist ja ein ähnlicher Effekt, nur natürlich nicht mit diesen aberwitzigen Auswirkungen. Vor allen Dingen fährt die Bahn immer noch, wenn die Flugzeuge längst am Boden stehen. Ne?
Ja, und hoffentlich da auch bleiben. ja, das stimmt. Also insofern, ich wollte einfach nur sagen, wir sitzen manchmal da und denken, boah, das geht alles so rasend schnell und so gewaltig. Es lohnt einen Blick ins 19. Jahrhundert, das habe ich jetzt auch schon öfters gesagt, um festzustellen, ja, aber früher ging es wirklich noch ein deutliches Maß schneller und gravierender einfach, weil die Leute einfach natürlich von einem anderen Startpunkt aus losgegangen sind, das ist schon richtig.
Ja.
Und wir natürlich viele Dinge besser kennen. Für uns ist es nichts Außergewöhnliches, dass jemand zum Mond fliegt. Das ist natürlich für die damals, das hätten die gar nicht verstanden.
Internet aber, auch so ein Ding.
Internet ist auch sowas, genau. Aber die Veränderungen, die das tägliche Leben betreffen, ja, waren für die Menschen im 19. Jahrhundert mindestens so dramatisch wie die Veränderungen, die wir heute erleben. Und wahrscheinlich sogar noch dramatischer, weil eben die erste Glühbirne, die Nacht zum Tag gemacht hat, das dauert ja 5 Minuten, dann wissen die Unternehmer, oh, ich kann meine Fabrik auch nachts betreiben.
Ja, ja, super Idee. Und dann dauert es nochmal 80 Jahre, bis sich Gewerkschaften gründen.
Ja, genau. Und dann hast du die Kacke am Dampfen, weil du nämlich der Arbeiter bist, der dann verdammt nochmal dann nachts arbeitet.
Ja. Ich bin ja wirklich gespannt. Also ich habe ja bei diesem Internet-Ding jetzt gerade irgendwie vor 10 Jahren schon mal gedacht, ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir uns in einer Revolution befinden, die dermaßen groß ist, dass wir noch nicht mal ansatzweise erfassen können, wie groß sie ist und was passiert. Das heißt, ich bin gespannt oder ich wüsste gerne, wie das 23. Jahrhundert aufs 21. Jahrhundert guckt. Aber gab es diese, haben die Menschen im 19. Jahrhundert besser begriffen, was passiert, weil es besser anzufassen war? Die haben auch nicht, okay.
Nein, nein. Es ist wie immer, es ist wie bei uns. Die meisten haben nichts verstanden und die einige wenige, das waren die absoluten Nerds, die haben es verstanden. Und da will ich mal ein Beispiel nennen, das viele wahrscheinlich erstaunen wird. Kaiser Wilhelm II., der Furchtbare sozusagen, ja, der den Satz gesagt hat, was Kultur ist, bestimme ich, der hat verstanden. Das ist ganz erstaunlich. Das war genauso ein Mensch, wie viele damals gelebt haben, der war total begeistert von Technik.
Ja.
Der fand es alles geil, was erfunden wurde und wollte alles ausprobieren. Der wollte alles machen, er wollte alles im Land haben, er wollte Firmen gründen sehen, die in Modernität bringen, die neue Dinge entwickelten. Und gleichzeitig und in einer Seele, in einem Körper, in einem Geist war der Mann total konservativ, also das klassische Gegenteil.
Ja.
Und die Menschen waren auch so, die haben gesagt, einerseits wollen wir...
Gerade muss ich an Elon Musk denken. Super visionär, aber leider komplett Malle im Kopf.
Ja, das macht ja nichts. Also einerseits wollten die Leute, das war nicht Malle, sondern die hatten Angst.
Ja.
Die wollten Stabilität. Und das siehst du heute wieder. Die Leute wollen eigentlich Stabilität haben. Sie wollen Also die Amerikaner wollen, dass sie, es ist ihnen gut geht, dass sie ja. nicht Weltpolizei spielen. Die Deutschen wollen, dass sie in Europa Frieden haben und dass wir nicht unentwegt uns damit auseinandersetzen müssen, wie die Zukunft, wie die das Baumsterben oder ja. die Umwelt und so weiter. Das ist so. Das heißt, einerseits sagen wir, ja, wir müssen das machen, weil wir halt nicht blöd sind und sagen, ja, wir müssen Umweltschutz betreiben. Auf der anderen Seite aber sind wir eigentlich konservativ und möchten gerne unsere Werte, wie wir sie haben, erhalten. Das ist im Grunde genommen der gleiche Konflikt, weil wir werden diese Werte nicht erhalten können, wenn wir die Modernität akzeptieren. Wenn wir also eine andere Umweltpolitik machen, müssen wir bestimmte Dinge, die wir bisher lieb und gewonnen haben und wertgeschätzt haben, lassen. Ja. Zum Beispiel allein in einem SUV Auto fahren.
Und so gesehen haben die im 19. Jahrhundert sogar es noch ein bisschen besser gehabt, weil die wollten auch Stabilität und die wussten wenigstens, wo sie theoretisch herkriegen konnten, nämlich vom König.
Ja, genau.
Und der fehlt ja dieser Tage. Also es fehlt ja tatsächlich eine Lichtgestalt, eine Führungsfigur, ein Führer in dem Sinne. Und darum drehen ja auch so viele Leute so unheimlich frei. Und so Merkel muss weg und was es da so alles gibt, als gäbe es diese eine Figur, die für alles verantwortlich ist. Christian Drosten in der Pandemie. Eine Figur ist für alles verantwortlich. Die hat's kaputt gemacht und dann muss es auch den einen geben, ist das sogar so ein quasi feudalistischer Blick auf die Welt dann tatsächlich noch.
Ein großes Wort zum Schluss.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitte.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 7. Dezember 2020 auf DLF Nova.
Wer redet?